Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Reihe Frauen reden über Frauenthemen. Heute haben wir jemanden im Podcast dabei, der schon mal da war und den ich sehr genossen habe, mit ihr damals zu sprechen, nämlich die Christine Heckmann. Und wir haben damals schon beschlossen, dass ich sie wieder einladen werde. Und es kam dann, wie es kommt, jetzt schon ist sie wieder da. Und ich freue mich sehr, Christine, dass du wieder den Weg in den Podcast gefunden hast. Erstmal herzlich willkommen zurück.
Dankeschön, lieber Marvin. Ein herzliches Hallo an dich und an alle, die uns jetzt hören. Und ja, lieben Dank für die Wiedereinladung. Freue ich mich sehr. Und ja, es war damals schon ein wunderbares Gespräch und ich freue mich auf unser zweites jetzt.
Wir haben ja damals schon gesprochen über Beschwerden sozusagen im homöopathischen Kontext. Damals war es über Krebs. Und da ist ja schon durchgeblickt, sage ich mal jetzt ganz etwas groß, ne, deine Expertise im Punkto Schilddrüse, auch aus der persönlichen Erfahrung, wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden. Ich lade an der Stelle alle Leute ein, das ist keine Voraussetzung, aber wenn ihr dann mehr über Christine hören wollt, hört euch doch gerne die alte Folge noch an, weil da sind wir noch ein bisschen mehr auch darauf eingegangen, wie ist sie zur Homöopathie gekommen und so weiter. Das würden wir heute etwas überspringen, aber der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich sagen, du bist Heilpraktikerin, ne?
Ja.
Und das schon einige Zeit und sehr aktiv.
Genau so ist es.
Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Überblick geben, was du im Moment alles so machst an homöopathischen Tätigkeiten.
An homöopathischen Tätigkeiten. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Also ich bin in eigener Praxis mit klassischer Homöopathie, gebe selbst auch einige Homöopathiekurse und Ausbildungen. Bilde mich selbst wiederum fort, mittlerweile im Masterstudium, auch mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Naturheilkunde, unterstütze das MMPP-Projekt, das Materia Medica Pura-Projekt mit André Saint. Da war ich letzte Woche wieder, war eine sehr schöne Kongresswoche. Und ich unterstütze auch die SHZ, Stiftung Homöopathie-Zertifikat, mit einigen ja, Entwicklungen und Fragen für die Prüfungen, gebe VHS-Kurse und auch noch andere Kurse. Ich sage immer, Homöopathie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Aber natürlich das Wichtigste ist der Patientenstamm in der Praxis.
Schön, das ist ein super Überblick. Und dann merkt man eben, dass es nicht einfach eine Expertise, die man sich irgendwo angelesen hat, ne, sondern da ist viel Know-how auch im Praktischen vorhanden. Und das teilen wir beide, das große Engagement für die Homöopathie. Ne? Also wenn ich meine Liste runterlese, was ich alles mache, denke ich auch, wann mache ich das eigentlich alles? Genau,
Genau,
das ist bei dir jetzt auch, ja, wann macht sie das denn alles? Ne? Ja. Sehr gut. Ja, dieser Masterstudiengang, den haben wir eben auch vorgestellt. Das ist wahrscheinlich der in der Naturakademie, gell?
ganz
Da gibt es auch eine
genau.
Folge zu mit dem Michael Leisten, die ich in
Ja.
letzter Zeit nochmal geteilt habe, weil das auch wirklich eine ganz, ganz wertvolle Folge ist. Also
Kann
wer die
ich
auch noch
auch
nicht gehört hat.
kann ich nur empfehlen. Also ich habe dort den Bachelorstudiengang gemacht, Bachelor für Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Ich hätte das auch nie gedacht. Ich bin ja jetzt keine zarte 20 mehr, dass mir dieses wissenschaftliche Arbeiten in meinem Alter noch so liegt, dass ich einfach gesagt habe, ich mache weiter, ich möchte weitermachen. Bin jetzt im dritten Semester vom Master. Nächstes Jahr werde ich den Master erfolgreich abschließen. Das gebe ich jetzt schon mal so weiter.
Sehr gut,
Nicht
ja.
hoffentlich, sondern es wird erfolgreich sein. Und
Ja.
jetzt steht tatsächlich schon im Raum, dass ich danach möglicherweise promovieren werde. Und dann schenke ich mir zu meinem 60. Geburtstag den Doktortitel.
Mega cool. Ja, ich muss sagen, also auch wenn das jetzt ein bisschen abschweift gerade, aber das hat mich dermaßen begeistert, dass ich auch noch gedacht habe, wenn meine Kinder mal größer sind, das könnte ich mir extrem gut vorstellen, das noch anzuhängen. Ne?
Mach das, Marvin. Mach
Also
es.
da
Also
habe ich richtig Lust bekommen, als ich mit den, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Michael.
Genau, jetzt eben wusste ich es noch, mit dem Michael Leisten, genau. Drüber gesprochen habe, habe ich richtig, ich bin danach auch heimgegangen zu meiner Frau und habe gesagt, die musst du dir die Folge anhören. Dein Mann hat Lust bekommen auf das. Nicht jetzt, keine Sorge. Aber das wäre nochmal was, was ich mir auch richtig gut vorstellen kann. Nochmal später als so Fach Weiterbildung, in Anführungsstrichen Fachausbildung später noch zu machen, weil mich das auch sehr interessiert. Jetzt genieße ich im Moment ja meine kleinen Kinder und bin da sehr happy. Mir fehlt gerade nichts im Leben, aber so für so ein Nachmittagsaktion im Leben, ne? Bevor es dann
Genauso.
Abend wird, da habe ich noch mal richtig Lust drauf. Also.
Genauso ging es mir auch. Meine Tochter, die wird jetzt 27. Also insofern habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, mich selbst zu entfalten. Und es ist wie ein Geschenk von einer Freundin auf mich zugekommen. Sie hat mich da eigentlich überredet, das zu machen. Ich wollte es überhaupt nicht. Bin ihr da aber auch sehr dankbar dafür. Manchmal braucht es einfach jemanden, der einen dann nochmal auf den richtigen Weg schubst. Und dieses Studium ist eben auch wunderbar, berufs- und alltagsbegleitend zu bewältigen, weil es an den Wochenenden stattfindet. Und ja, bin ich sehr froh und es darf mir auch nicht langweilig werden.
Mega
So, das war
schön.
jetzt der Werbeblock
Ja, ist
und
gut.
ja, liebe Grüße an die Natura-Akademie, an Michael und Gertrud und wir trinken gerne Prosecco.
Ja. Ja, Sie können ja denn die Episode sponsern und ich
Genau.
weiß nicht, wir haben sicher irgendeinen Homöopathiefonds. Also den
Den gründen wir
Werbebeitrag.
jetzt,
Ja,
Marvin. Das ist
genau.
unser Homöopathiefonds.
Ah ja, nicht schlecht. Ja. Fehlt uns noch eine neue Beschäftigung, irgendwas, wo wir noch zuständig
Richtig.
sind. Ja.
Oh Gott, nein.
Sehr gut. Also, ich switche mir rüber. Wir gehen heute, auch wenn wir das in Ansätzen natürlich letztes Mal schon erwähnt haben, aber für das heutige Thema ist es ganz wichtig, dass wir da nochmal drauf eingehen, nämlich dass wir nochmal ein bisschen auf deine Krankengeschichte eingehen, weil die nämlich viel mit der Schilddrüse zu tun hat.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen und du grätsch bitte rein, wenn ich zu weit aushole. Also der Grund, weshalb ich heute hier mit dir plaudere, liegt wirklich daran, dass ich mit Anfang 30 aus dem Nichts eine Schilddrüsenerkrankung hatte. Also die Diagnose Schilddrüsenkrebs wurde bei mir diagnostiziert und das hat mich aus meinem damaligen doch sehr überschaubaren Leben rauskatapultiert. Ich bin damals auch den ganz klaren schulmedizinischen Weg gegangen. Ich hatte zwar schon Berührungspunkte mit der Homöopathie, aber nicht die, die ich jetzt habe. Und die schulmedizinische Therapie sah eben so aus, dass sofort komplett operiert wurde, die komplette Schilddrüse wurde entfernt und ich habe dann noch eine sogenannte Radiojodtherapie bekommen. Das ist eine innere Bestrahlungstherapie, also man schluckt eine radioaktive Kapsel, die dann auch die letzten Schilddrüsenrestzellen vernichtet. Ich war damit laut Schulmedizin gesund und geheilt. So ist es auch. Also ich habe seitdem keine Probleme mehr mit der Schilddrüse gehabt. Ging ja auch nicht, war ja nichts mehr da. Aber mir ging es psychisch und emotional sehr schlecht. Also ich bin nicht mehr in mein altes Leben gekommen. Es gab noch ein paar zusätzliche Komplikationen. Und dann bin ich wirklich zur klassischen Homöopathie dadurch gekommen. Weil wie das so ist, wenn man den Schulmedizinern sagt, mir geht's nicht gut, die kümmern sich zwar um einen, aber irgendwann ist es so ein bisschen Stressüberarbeitung, psychische Belastung, Traumata und ich bin einfach durchs Raster gefallen. Und die klassische Homöopathie hat mich zu der Christine gemacht, die ich eigentlich bin. Ich glaube, ich war es vorher auch nicht. Und dieser Weg war für mich sehr anstrengend, aber auch so heilend, dass ich gesagt habe, genau das möchte ich lernen. Ich möchte Menschen helfen, die jetzt nicht nur Schilddrüsenerkrankungen haben, sondern auch andere Beschwerden und bin dann eben den Weg gegangen, Heilpraktika-Ausbildung. Und seit 2010 mache ich eigentlich nichts anderes, als mich homöopathisch fortzubilden. Es gibt ja so viele interessante Homöopathiekurse. Und natürlich ist aber durch meine eigene Erfahrung die Schilddrüse ein sehr, sehr zentrales Krankheitsbild in meiner Praxis geworden. Da habe ich mich auch reingefuchst in dieses Thema.
Wir haben das letzte Mal auch schon so ein bisschen ergründet, weil wir nachher auch noch so ein bisschen auf diese Bedeutung eingehen von der Schilddrüse. Kannst du das in Verbindung setzen, dass du heute weißt, warum habe ich das bekommen? Warum? Weil wir haben ja jetzt schon gesehen, wie wichtig es war, auch wie du sagst, ich habe mich dann wie kennengelernt, aber
Ja.
sozusagen auf der anderen Seite, was wusstest du über dich noch nicht?
Wie stark ich tatsächlich bin oder auch was ich tatsächlich in meinem Leben möchte. Also jetzt komme ich so ein bisschen auf die spirituelle Ebene. Also ich bin auch spirituell geworden oder man ist, glaube ich, jeder Mensch ist spirituell, aber meine spirituelle Seite ist dadurch eher ausgeprägt worden. Ich glaube, dass ich in meinem Leben nie so genau wusste, was ist meine Aufgabe. Ich habe einen Beruf gehabt, der hat mir Spaß gemacht. Ich war glücklich, ich habe ein gesundes Kind gehabt, es lief alles. Aber ich glaube, ihr kennt es vielleicht auch, es plätschert so vor sich hin. Es ist nichts, was irgendwie jetzt schlimm im Leben ist, aber es fehlt, glaube ich, noch so eine große Erfüllung. Und wenn man nicht weiß, was es ist, vermisst man auch nichts. Und dazu braucht es, glaube ich, öfter mal einen Schicksalsschlag, vielleicht auch in Form einer Erkrankung. Die muss ja nicht immer gleich so schlimm sein oder so groß. Und dann ändert man einfach seine Sichtweise, seine Perspektive und dann merkt man, da ist noch ganz, ganz viel mehr. Und da bin ich, man hört es auch schon, es nimmt mich auch immer wieder noch emotional mit. Und dann taucht man ein in das, was einen wirklich erfüllt.
Ja. Was glaubst du, warum ist das so, dass man das wie braucht?
Ich glaube nicht, dass es jeder braucht. Ich glaube, dass Menschen auch in jungen Jahren schon genau wissen, was für sie in diesem Leben von Bedeutung ist, woran sie wachsen dürfen, was sie lernen dürfen. Aber ich bin immer ein sehr bildlicher Mensch. Das soll jetzt auch nicht plump klingen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, bei mir mit Anfang 30 hat das Universum da oben zugeguckt und hat gesagt, so, also die Christine, die könnte jetzt langsamer auf die Spur kommen. Und so im rückblickend hat man ja schon so ein paar kleinere Ohrfeigen bekommen, aber die haben nicht ausgereicht. Und dann haben die gesagt, und jetzt holen wir mal die Keule. Und jetzt gibt es eine ordentliche Ohrfeige und dann weiß sie, wo sie hingehört. Und so war es. So war es und so ist es.
Und man hört es ja auch oft, also diese Geschichten, wenn man in der Praxis ist, die hört man ja oft, ne? Das gibt da, gebe ich dir recht, es gibt da veränderte Versionen von, ne, wo man manchmal in einem Roman würde man sagen, so Gatekeeper, ne?
Ja.
Wo es manchmal eben nicht der Körper ist, der einen auf den Weg bringt, sondern eine spezielle Begegnung, ein Buch, was man liest, ein Vortrag, wo man hört. Manchmal gibt es auch wirklich so hollywoodeske Sachen, wo man jemanden in der U-Bahn trifft, der einem dann irgendwas sagt, was so nachwirkt. Also das habe ich alles schon gehört. Aber es gibt irgendwann im Leben so diesen Turn, wo man danach merkt, also rückwirkend merkt, ich habe überhaupt nicht das gelebt, wer ich wirklich bin, was ich wirklich wollte. Ich war gar nicht auf diesem Weg, der mich wirklich erfüllt hat.
Ja, also ich höre das auch in meinem Umfeld sehr häufig, dass auch gute Freunde zu mir sagen, ich beneide dich darum, dass du genau weißt, wofür du lebst und dass dich das erfüllt und dass du auch jetzt noch die Kraft hast, dieses Studium zu machen und einfach noch Ziele hast. Ich meine, bei mir im Freundeskreis, die Männer mit Anfang 60, die reden von Ruhestand und ich sage, hallo, ich mache dann noch meinen Doktor, dann geht es erst los. Also meine zweite Karriere steht an, Schar mit den Hufen und das erfüllt mich so unheimlich und das lässt das Leben so lebenswert sein. Also so dieses Deep Diving, man taucht so ganz tief ein und ich bin überzeugt, dass ich dafür meine Schilddrüse geben musste.
Ja, weil das ist was ich auch sehr gut kenne, weil, wie du schön gesagt hast, manchmal versteht man es ja auch nicht, wenn es nicht rumst. Also,
Ja,
ne? Bei mir ist
ja.
das zwar kein körperliches Thema, sondern eher ein Lebensthema, wo ich mit Beziehungen also so oft rangerasselt bin, bis ich dann dachte, okay, ja, ich glaube, jetzt habe ich es wirklich auch, ne, verstanden. Ich glaube, dass ich es dann erst auch 10 Jahre später verstanden habe. So, aber es brauchte diese große Klatsche nicht mehr. Und dann rückwirkend habe ich auch oft gedacht, ja, aber gut, anders hätte ich es, glaube ich, auch nicht verstanden.
Ja, also ich habe da auch wirklich viel später dann. Also ich bin damals, wie gesagt, es gab noch einen anderen Schicksalsschlag, der zeitgleich mit dazu kam. Da reden wir vielleicht noch mal irgendwann anders drüber. Und ich habe dann viel später viel aufgearbeitet, auch in Sitzungen. Und ich hatte eine Therapeutin, Also auch Homöopathin, und die hat einmal einen ganz tollen Satz zu mir gesagt, weil ich habe gesagt habe, Mensch, hätte das nicht gereicht, wenn jetzt nur die
Ja.
Schilddrüse mit einer Autoimmunerkrankung belastet wäre, musste es gleich Krebs sein. Und dann schaut sie mich an und sagt, Christine, hätte es gereicht, wärst du aufgewacht? Nein, wäre ich nicht. Ich habe diesen Knall gebraucht.
Ja.
Und das hat mich dann auch innerlich ruhiger gemacht, weil ich gesagt habe, ja, es sollte so sein. Und ich glaube, das Universum irrt sich nie. Das, was passiert, hat alles einen tieferen Grund, auch wenn wir es nicht sofort verstehen. Und dadurch bin ich in ein sehr tiefes Vertrauen gekommen, dieses Vertraue dem Prozess, dieses Urvertrauen ins Leben. Das ist auch eins der größten Geschenke, die ich erhalten habe. Und ich habe auch viele Patienten, die nicht dieses Vertrauen haben. Und das wissen wir beide. Natürlich gibt es auch homöopathische Mittel, die helfen können, mangelndes Urvertrauen zu regulieren. Aber dass die wirklich so ganz glücklich und nicht ängstlich durchs Leben gehen, ist schwierig.
Und ich finde, ich nehme das auch oft als Anlass zum Sagen, lesen Sie mal irgendeine Biografie von irgendjemandem, der es in diesem Gesundheitsbereich, Coaching, wirklich in Anführungsstrichen zu einem größeren Erfolg gebracht hat. Man liest diese Geschichten immer wieder. Also es ist überhaupt nicht ein Einzelvorfall, dass man sagt, ich hatte in meinen zwischen 30 und 50 irgendwie einen großen Knall und danach habe ich nochmal mein ganzes Leben umgestellt. Der Robert Betz, wo ich zum Beispiel viel gemacht habe, hat so eine
Ja.
Geschichte. Ich war mal bei einem Schamanen, wo ich den Namen vergessen habe, wo ich jetzt den schamanischen Teil mir nicht so zugesagt hat, aber die Bücher, die er geschrieben hat, die hatten so eine ganz tiefe Weisheit. Der hatte auch so einen Knall mit 50. Also das ist egal, wen man da anschaut, die haben alle auch zum Teil würde ich auch schwere, auch noch schwerere Sachen erlebt und hängt das eigentlich transformiert. Ich finde da einen schönen Begriff, den der Hellinger aus der Systemik reingebracht hat, er hat gesagt, das gibt Seelengewicht.
Das ist ein schönes Wort. Ja.
Man hat wie eine gewisse Tiefe dadurch erlangt,
Ja.
die einem
Ja.
dann, ich sag mal, auch zu anderen Höhen.
Ja.
Ich will es auch nicht so bewertend sagen, da wird ja nicht das andere abwerten oder irgendwie relativieren soll, weil der Schicksalsschlag ist ja heftig, der wird ja dadurch nicht schöner, dass es vielleicht später dann besser wird. Aber wenn man sieht, wenn man das transformiert bekommt, so wie bei dir jetzt, ne? Das ist ja eine schöne Transformation dieser Schicksalsschläge, die einem dann nachher eben die Energie zur Verfügung stellt zum Denken, ja, was soll ich jetzt, also ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen, was soll ich jetzt da langweilig rumsitzen, darauf warten, dass auch das zu Ende geht, ne? Nein, ich mache noch einen Doktor, also.
Ja, es ist auch schwierig. Ich meine, ich habe ja auch Patienten mit Krebserkrankungen, mit schweren Diagnosen oder anderen chronischen Erkrankungen. Und wenn die dann wirklich gerade so mittendrin im tiefen Tal sitzen und sagen, boah, ne, was jetzt alles auf mich zukommt und Operation und Chemotherapie und, es ist schwierig, dann eben auch zu sagen, ach, wissen Sie, jetzt gehen Sie mal da durch und danach wird es umso schöner.
Ja.
Aber man kann sie einfach abholen, wo sie stehen, und ihnen auch ein bisschen Hoffnung machen und sagen, im Moment ist der Tunnel verdammt dunkel, aber ich nehme sie an die Hand und sie bestimmen das Tempo und wir kommen wieder dort an, wo es Licht scheint und die Sonne wird heller scheinen als je zuvor. Und das finde ich einfach auch sehr hilfreich, wenn man selbst durch so ein dunkles Tal
Ja.
gegangen ist, den Leuten das eben auch sehr authentisch zu erklären, dass danach wirklich noch was viel, viel tiefgreifenderes auf sie warten kann.
Ja, und so jemand wie dich, den man dann an der Seite hat, der motiviert ja dann auch nochmal auf eine andere Art. Wir kennen das Prinzip ja, der Alfons Pollack hat darüber gesprochen oder der Andreas Krüger hat darüber schon gesprochen bei mir im Podcast. Dieser verwundete Heiler, der das transformiert hat und nachher dadurch auch eine ganz andere Begleitung machen kann, die nicht eine grundsätzliche Empathie ist, sondern eine ganz spezifische.
Man ist auch glaubwürdig. Also
Ja.
die Leute nehmen einem das ab. Ich
Ja.
sitze jetzt nicht in der Praxis und sage zu jedem Patienten, schönen guten Tag, ich habe auch mal Krebs gehabt. So ist
Ja.
es nicht. Aber wenn es angemessen ist, dann erzähle ich das auch und dann sieht man richtig, wie die Augen aufgehen oder auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen zur Schilddrüse kommen, auch wenn es um die Schilddrüse geht, dass ich sage, ja, ich lebe seit über 20 Jahren ohne Schilddrüse, und dann gucken die einen auch immer an, was?
Ja.
Und es geht ihnen so gut, sage ich, ja, natürlich, ich hätte sie gerne noch, aber es geht auch ohne. Unser Körper ist so ein Wunderwerk der Natur, wenn man schon mal allein überlegt, wie viele Organe entfernt werden können und trotzdem funktionieren wir noch. Das ist unglaublich. Und das gibt mir dann auch wieder so ein Vertrauen und so eine Dankbarkeit in meinen Körper, dass er ohne Schilddrüse, natürlich mit Unterstützung von synthetischen Schilddrüsenhormonen, aber trotzdem auf minimaler Basis funktioniert und arbeitet er so wunderbar.
Ich denke auch, wir haben das super eingeführt. Wir gehen jetzt ans harte Kernthema
Ja.
und sprechen ein bisschen über Schilddrüse. Da habe ich gedacht, führe uns doch mal so ein bisschen ein, dass wir wirklich alle abholen. Schilddrüse, Medizin, Krankheiten, da gibt es ja einiges zu besprechen.
Ja, ich krempel mal die Ärmel hoch.
Genau.
Jetzt sind wir wieder
Jetzt,
gelandet
ja,
auf
jetzt machen
dem
wir
Boden der
wissenschaftliches
Tatsachen.
Arbeiten, ne? Frau
Also
Doktorin.
ich muss dazu sagen, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Ich habe vor 30 Jahren kaum Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen gekannt. Wahrscheinlich war es nicht in meinem Fokus, aber wenn man einfach die Zahlen anschaut, Schilddrüsenerkrankungen in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die explodieren. Man sieht es auch an den statistischen Zahlen, dass Schilddrüsenmedikamente teilweise die Nummer eins der Substitutionsmedikamente der Pharmaindustrie sind. Also es ist ein Millionen-Milliarden-Geschäft. Ich bin aber froh, dass wir die synthetischen Hormone haben. Also Schilddrüsenerkrankungen haben extrem zugenommen. Es ist immer noch das Verhältnis, dass ungefähr 2 Drittel Frauen betroffen sind und maximal 1 Drittel Männer, aber auch die Männer nehmen zu an Schilddrüsenerkrankungen. Und ich denke, es ist schon fast jedem ein Begriff, die Hashimoto-Thyreoiditis, unsere Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse. Das heißt, körpereigene Zellen greifen Schilddrüsengewebe an. Diese wird nach und nach zerstört, die gesunden Schilddrüsenzellen. Und die Schulmedizin hat im Prinzip überhaupt keine Möglichkeit, diesen Prozess aufzuhalten. Sie misst regelmäßig die Hormonkonzentration im Blut und man wird im Prinzip mit synthetischen Hormonen substituiert, dass man ausreichend versorgt wird, bis die Schilddrüse vielleicht irgendwann gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist unsere bekannteste Schilddrüsenerkrankung. Es gibt auch noch eine ganz in Anführungszeichen normale Unterfunktion, die keinen Autoimmunprozess beinhaltet. Und es gibt natürlich auch die Überfunktion, die durch heiße Knoten entstehen können oder eben auch durch einen Autoimmunprozess, der sogenannte Morbus Basedow. Neben den Über- und Unterfunktionen haben wir ganz normale Knotenbildung, der Kropf, wie es auch heißt, also einfach eine Vergrößerung der Schilddrüse, aber die Funktion ist völlig normal. Und es gibt auch Zysten in der Schilddrüse, es gibt auch mal eine Entzündung und in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen eben auch ein bösartiger Tumor der Schilddrüsenkrebs. Das waren erstmal die Schilddrüsenerkrankungen. Und auch wenn die Schilddrüse so extrem klein ist, also sie hat ja so eine wirklich schöne Form eines Schmetterlings, sitzt rechts und links eben von unserer Speiseröhre, von unserer Luftröhre. Und diese Schilddrüse, auch wenn sie so klein ist und nur ein paar Gramm wiegt, also um die 20 Gramm ungefähr, hat sie doch eine ganz große Schlüsselrolle für sämtliche Stoffwechselprozesse in unserem Körper, auch für unsere Energie, für unser hormonelles Gleichgewicht. Also sie ist an ganz vielen Hormonprozessen beteiligt und hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Psyche. Also sie ist elementar in Körper, Geist und Seele mit eingebunden. Und das ist dann natürlich schon ein Einbrechen oder eine Schieflage, ein Ungleichgewicht, den man im ganzen Körper spüren kann, wenn wir hier eine Fehlfunktion haben.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, als ich das erste Mal diesen Kreislauf, Hormonkreislauf der Schilddrüse kennengelernt habe im Studium und wir uns dann auch mit den einzelnen Hormonen beschäftigt haben und wo überall im Körper das andockt, oder? Hat man gedacht, wow, also wenn da was dereguliert ist oder nicht ganz im Gleichgewicht, das merke ich ja wirklich gerade im ganzen Körper.
Ja, und das ist auch das, was den Patienten oder den Betroffenen auch oft Angst macht. Also gerade jetzt aus Frauensicht gesprochen, ein ganz großes Thema Stoffwechsel ist gleich auch der Stoffwechsel, der das Gewicht reguliert.
Ja.
Also viele Frauen haben bei einer Unterfunktion sofort Angst, dass sie zunehmen. Dann haben wir auch das große Thema Haare. Haarausfall ist häufig mit betroffen und das ist schon ein großer Leidensdruck. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch unser Herz-Kreislauf-System. Also eine Überfunktion führt oft zu Bluthochdruck, zu Herzrasen. Das Herz wird stark belastet. Das ist natürlich auch nicht gut. Unser Skelettsystem wird bei einer Überfunktion beansprucht. Es kommt zu Osteoporose, Menstruationsstörungen, und natürlich auch, wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, der unerfüllte Kinderwunsch.
Ja.
Den wir bei den, da achten mittlerweile auch die Frauenärzte sehr gut drauf, dass die Werte, der TSH-Wert kontrolliert wird, war früher nicht der Fall. Also die Schilddrüse war immer so ein Organ, was hinten runtergefallen ist. Ja, wir haben ja gesagt, ganz so viel Schulmedizin wollen wir nicht machen.
Nö, wir haben, glaube ich, über die Therapie, haben wir genug gesprochen über das, was
Ja.
normalerweise gemacht wird?
Also was einfach wichtig ist und was ich auch jedem meiner Patienten immer wieder antrage, dass im Blut erstmal der TSH-Wert der wichtigste Aussagewert oder der aussagekräftigste Blutwert über die Schilddrüsenfunktion, der sollte bestimmt werden. Wenn hier eine Schwankung ist, sollte man wirklich zum Nuklearmediziner oder zum Endokrinologen gehen. Und dann sollten alle Laborparameter der Schilddrüse überprüft werden, inklusive Ultraschall und Szintigramm, dass man einfach mal sieht, wie sieht die Schilddrüse aus. Und wenn wirklich eine Fehlfunktion da ist, die Beeinträchtigung mit sich bringt, bin ich auch wirklich ein Freund davon, das Ganze medikamentös zu unterstützen, zu regulieren, und dann können wir in aller Ruhe das Ganze homöopathisch begleiten und in Absprache mit regelmäßigen Blutkontrollen und der ärztlichen Fürsorge möglicherweise die schulmedizinischen Medikamente ausschleichen.
Ja, es ist so ein bisschen das, wo wir das auch bei Krebs und anderen schweren Erkrankungen, die medizinisch in der Art nicht heilbar sind, sondern linderbar oder hinauszögerbar sind, ne? Wir gewinnen
Ja.
einfach dadurch, wenn der Patient konsequent die schulmedizinische Therapie anwendet, Zeit.
Ja, also finde ich auch wichtig, dieses nicht immer entweder oder, sondern sowohl als auch, weil das ist für mich nach wie vor das Optimum, die optimale Therapie.
Genau, ist auch die moderne Haltung. Wir haben das wahrscheinlich auch schon öfter besprochen. In der Schweiz bestehst du ja keine Prüfung mehr, wenn du nicht bereit bist, und das zeigen kannst, dass du interdisziplinär arbeitest.
Ich finde es auch wichtig, Patienten sind oft auch so multimorbide belastet, haben leider nicht nur eine Erkrankung, sondern mehrere. Und ich brauche einfach auch die Unterstützung von den Fachleuten, von den Fachärzten, um dann einfach auch zu schauen, Laborparameter, Ultraschall, Spiegelungen, um zu gucken, ist alles in Ordnung. Und dann können wir wunderbar homöopathisch den Menschen so unterstützen, dass er sich selbst heilen kann. Ja, und wenn wir den Blick der Schilddrüsenerkrankung so ein bisschen auf die Homöopathie leuchten lassen, was ich ganz, ganz spannend finde, also die meisten wissen es ja, es wird jetzt leider kein spezielles homöopathisches Mittel geben, das alle Schilddrüsenerkrankungen heilen kann. Wir müssen den Menschen immer in seiner Gesamtheit Körper, Geist und Seele betrachten. Aber was ganz wichtig ist, die Schilddrüse bildet aus homöopathischer Sicht einen Regelkreislauf, mit dem weiblichen System, das heißt die weibliche Brust, der weibliche Unterleib, also die Eierstöcke, die Gebärmutter, die Brust und die Schilddrüse sind quasi ein in sich miteinander kommunizierender Regelkreislauf. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Beschwerde im Unterleib haben, Menstruationsschmerzen, Menstruationsstörungen, unregelmäßige Blutungen, und diese werden schulmedizinisch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unterdrückt. Es wird die Pille verschrieben, also Kontrazeptiva, oder es wird die Spirale eingesetzt und die Blutung findet nicht mehr statt. Dann ist das eine unterdrückende Maßnahme und diese Maßnahme kann sich sehr häufig leider sogar in der Schilddrüsenfunktion widerspiegeln. Das heißt, bereits junge Frauen, ich habe Patientinnen mit 16, 17, 18, die schon Schilddrüsenprobleme haben.
Ja.
Hashimoto, Unterfunktion, hast du wahrscheinlich auch in deiner Praxis.
Genau.
Und das ist häufig, nicht immer, aber häufig ist dann auch gleich die Frage, wann fingen die Schilddrüsenprobleme an? Ungefähr ein Jahr, nachdem die Pille genommen wurde oder eben andere Maßnahmen eingesetzt wurden. Also die Unterdrückung im Unterleib spiegelt sich in der Funktion der Schilddrüse wider. Oder, ja.
Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, warum das so ist? Also wie dieser Raum aus Homöopathie sich zusammenhängt?
Es ist einfach die Schilddrüse ist ja auch an der Produktion der weiblichen Hormone beteiligt, auch an Östrogenen zum Beispiel. Und wenn diese weiblichen Hormone, ich sag mal, nicht frei fließen können, auch durch die Menstruation, wenn in den Menstruationszyklus eingegriffen wird, schwappt es einfach an anderer Stelle wieder hoch.
Ja,
Also
man
es
kann
ist
das
ja
eigentlich so ein bisschen
einfacher.
vergleichen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, mit wie wenn man eingreift in den Infektionskreislauf mit den Schmerzmitteln. Also das sieht man ja auch, nicht bei allen natürlich, das bleibt individuell, aber was man sieht, na, manche Kinder sehr gesund bis zum ersten Fieber, bis zum ersten Paracetamol, Algifor, Cortison, was auch immer, Fiebersenker, ne? Und ab da immer wieder krank, ne? Oder relativ gesund gewesen bis zu einer bestimmten Impfung. Und dann,
Ja.
wenn einmal in diese Immunsystem eingegriffen worden ist und diese Deregulation dadurch stattgefunden hat, durch eine Reaktion vom Körper, dass dann anschließend der gesamte Bereich aus dem Lot ist, gell? So?
Genauso, genauso. Oder unser klassisches Beispiel in der Homöopathie ist ja häufig Kind oder wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind, junge Frau hat einen Hautausschlag. Der Hautausschlag wird mit Kortisonsalbe behandelt. Der Hautausschlag geht weg. Er wird eben aus homöopathischer Sicht unterdrückt und es kommt danach der Klassiker Asthma, ne, die Atembeschwerden. Also Haut und Lunge korrespondieren miteinander und es kann aber auch sein, dass jetzt kein Asthma auftritt, sondern Patientin bekommt Migräne zum Beispiel. Der Körper ist da ja ganz individuell und bei der Schilddrüse ist es eben sehr häufig, dass Beschwerden im Unterleib sich sehr direkt in der Schilddrüse, in der Schilddrüsenfehlfunktion zeigen. Auch nicht immer. Ich habe Frauen, die haben 30 Jahre lang die Hormonspirale gehabt, wo ich so ein bisschen innerlich mit den Händen über den Kopf zusammenschlage, aber die sind pumperlgesund, die haben gar nichts, denen geht es prima. Also man kann es leider nicht pauschalisieren. Aber ich versuche jeder Patientin, wenn sie Schilddrüsenprobleme hat, einfach mal den Gedanken mitzugeben, falls sie denn verhütet, ob es eine andere Lösung gibt, dass ihre weiblichen Hormone, ihr Unterleib frei leben darf. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich überhaupt kein homöopathisches Mittel geben musste. Gerade bei jungen Frauen, die Schilddrüse hat sich von alleine wieder erholt. Also, muss nicht immer die Homöopathie dann sein.
Ja, natürliche Heilung geht in alle Möglichkeiten, ne? Das ist
Ja.
ja das Spannende. Wir lösen ja im Prinzip die natürliche Heilung, die nicht mehr stattfindet, eine natürliche Selbstregulation, die nicht mehr stattfindet, die lösen wir ja im Prinzip wieder aus.
Ja, was auch oft in der Anamnese zu sehen ist, das fällt mir jetzt gerade ein. Die Frauen, ich bin sorry, ich bin bei den Frauen, sorry Männer, ihr habt auch Schilddrüsenprobleme, also hier will ich gar
Ja,
nicht mit dich
wir
fallen
haben ja die
lassen.
Serie Frauenrede über Frauenthemen. Die müssen sich
Bleiben wir
gar
bei
nicht
den
so haben.
Frauen, ne?
Genau.
Gut. Zum Beispiel Frauen verhüten und dann bekommen sie zum Beispiel Zysten in der Brust. Muss ja jetzt nicht gleich was Schlimmes sein, ne? Immer wieder Zysten, die kommen und gehen. Oder auch Zysten an den Eierstöcken ist ja auch sehr häufig, die dann mal platzen. Der Arzt sagt, nee, müssen wir noch nichts machen, sind zyklusabhängig. Und dann kommt irgendwann die Schilddrüsenerkrankung. Und da sieht man eigentlich schon, dass der Körper im Vorfeld gesagt hat, ich möchte diese hormonelle Unterdrückung nicht. Ich reagiere nicht gut auf das, was du mir vorschreibst. Ich zeige es dir in den Symptomen der Zysten, der Myome oder auch mal eine Entzündung, Eierstockentzündung. Und dann rutscht es einfach eine Etage höher und wir haben die Autoimmunerkrankung.
Ja.
Also das sind schon die Warnsignale, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Und dann haben wir einfach ein stärkeres Warnsignal.
Autoimmunerkrankungen waren ja lange so, also wenn man sowas gehört hat, viel so, ich arbeite gegen mich und dann arbeitet mein Körper auch gegen mich. Ich finde es auch schön, dass wir da noch einen anderen Aspekt jetzt gehört haben, weil aus der Homöopathie ist ja unglaublich individuell, ne? Es gibt da ganz, ganz verschiedene Wege in die Autoimmunerkrankung oder überhaupt in die Erkrankung. Das ist, finde ich, immer wieder wichtig, dass es eben nicht nur einen Weg gibt. Gibt es noch andere typische Auslöser oder Wege, die du findest, die auch sehr häufig sind, wenn Leute dann mit Schilddrüsenproblemen zu dir kommen?
Ja, das ist dann tatsächlich eher das Iatrogene, also das von außen gemachte, die schulmedizinischen Behandlungen mit großen Joddosierungen. Also das ist auch oft in der Geschichte zu sehen, dass Patienten Jodbelastungen hatten. Also auch oft Kontrastmittel, was geschluckt werden muss, getrunken werden muss, was gespritzt werden muss, sorry, was eben auch sehr jodlastig ist. Oder Patienten, die große Operationen hatten, wo großflächig die Haut mit jodhaltigem Desinfektionsmittel eingepinselt wurde. Das kann auch dazu führen, dass sich, dann kommen wir eher in die Überfunktion, dass sich heiße Knoten bilden. Und diese Kontrastmitteluntersuchungen mit jodhaltigen Medikamenten, die hat aus meiner Sicht in der letzten Zeit sehr stark zugenommen. Das gab es früher auch noch nicht so häufig. Da wurde mal ein Ultraschall gemacht, aber heute wird gleich sehr genau untersucht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, warte, er kommt gleich wieder. Natürlich dann auch wieder bleibe ich bei der Schulmedizin,
Genau.
Medikamentenfolgen oder eben auch Folgen von größeren schulmedizinischen Therapien, sprich Chemotherapie, Strahlentherapie, Antikörpertherapie, die ja jetzt auch ansteht. Aber jetzt von nee,
Wie
also
ist es mit Scheidenpilz? Das ist ja auch noch was Häufiges, ne, wo ja auch manchmal Folge dann wiederum ist, also von der Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel.
entscheidend, ja, das genau wie du sagst, das ist dann eher im umgekehrten Fall. Wir haben quasi ein hormonelles Ungleichgewicht in der Schilddrüse. Dadurch ist auch sag ich mal, unsere Scheidenflora hormonell nicht so belastbar und wir kommen in ein Ungleichgewicht und das Milieu ist anfällig für Pilze. Ja. Aber jetzt andersrum, dass ich einen Scheidenpilz habe und daraus sehe ich dann, dass sich eine Schilddrüsenerkrankung entwickelt. Nee.
Ich habe gedacht von der Unterdrückung, ne? Weißt, wenn das immer wieder mit
Ach
Pilzmitteln
so, wenn das immer
unterdrückt
wieder
wird.
unterdrückt wird. Da habe ich eher das Gefühl, es geht auf die Blase,
Ja.
dass wir dann eher die Blasenentzündung haben, dass sich das gerne abwechselt.
Wenn wir so nach Psycho- oder sozialen Themen suchen, hast du das auch immer wieder in der Praxis oder ist das mehrheitlich eben iatrogen, wie du gesagt hast?
Nee, sehr stark Kummer, Trauer. Und was ich auch sehr interessant finde, ich habe mich ja jetzt wirklich intensiv durch mich mit der Schilddrüse beschäftigt und habe dann auch mal den Aspekt der Spiritualität, wofür steht die Schilddrüse, mir genauer angeschaut. Und das finde ich auch sehr, sehr stimmig. Also die Schilddrüse steht aus spiritueller Sicht für den Selbstausdruck, für die Entwicklung der eigenen Essenz und die Fähigkeit, authentisch zu kommunizieren und sich auch kreativ zu entfalten. Das heißt, sie hilft dabei, die eigene Wahrheit zu leben und sich über die eigene Stimme mitzuteilen. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, meine Schilddrüse musste wohl deshalb gehen, weil ich noch nicht mich und meine Wahrheit gefunden hatte. Aber ich bin davon überzeugt, man wird auch krank oder die Schilddrüse wird krank, um den Menschen eben in das Bewusstsein zu holen, was möchte ich eigentlich, was unterdrücke ich an Kummer, an Schmerz, an Trauma, was sage ich nicht, was mich stört, was steht mir im Weg, um mein eigenes Leben zu führen. Wobei ich jetzt nicht per se zu jedem Menschen sage, wieso lebst du nicht dein eigenes Leben, um Gottes Willen. Das ist aber nur so eine Nuance, die mit reinspielt. Und wenn man jetzt einfach nur mal das Mittel Natriumuriatikum in den Raum wirft, in der Homöopathie unter anderem ja auch ein großes Mittel für stillen Kummer, ist ein sehr, sehr wichtiges Mittel für Patienten, die in diesem Reaktionsmuster sind und Schilddrüsenerkrankungen haben. Also du
Richtig.
hörst schon, ich habe schon so einen Knoten in der Zunge. Ich will jetzt nicht sagen, dass Natriumuriatikum ein wichtiges Mittel ist für Schilddrüsenerkrankungen, aber es hat da einen ganz hohen Stellenwert.
Ja, das ist ja das Spannende. Wir können ja über die Homöopathie und diese Arzneimittelprüfung manchmal auch die Zusammenhänge untersuchen. Die sind natürlich dann nicht statistisch, die sind dann auch nicht in irgendeiner Form das bindend oder so, dass man sagt, ah, das sind Schilddrüsenmedikamente und das andere nicht, weil schlussendlich jedes Mittel, was einen in diese Mitte wieder zurückbringt, nachher auch ein Heilungspotenzial freisetzen kann, so. Aber über die Arzneimittelprüfung und nachher auch über die praktischen Ergänzungen oder Fallbeispiele von Kollegen sieht man ja, dass bestimmte Mittel, vor allen Dingen, wenn sie dann heilend einwirken, also wenn der Patient in die Regulation kommt, in die Verbesserung kommt von seinen auch dann ganz objektiven Laborwerten. Ich erinnere mich gerade, ich habe in der HZ, da kommt, ich weiß nicht, ob das schon draußen ist oder kommt demnächst, gibt es Autoimmunerkrankungen, Spezial HZ, was demnächst erscheinen wird. Da habe ich auch einen Fall veröffentlicht über Schilddrüsenprobleme. Wo man sieht, wenn es ganz objektiv nachher die Werte eben verbessert, dass man dann einerseits sieht, okay, diese Arznei hat durch die Regulation, durch die Selbstheilungskraft, die es nachher ausgewirkt hat, und die sieht man ja zuerst woanders, erstmal eigentlich diesen Punkt geschafft, ne, dass die Schilddrüsenwerte
Ja.
sich ohne weitere andere Therapie verbessert haben. So, das ist ja erstmal ein objektiver Wert. Auf der anderen Seite kann ich ja dann aber auch die Korrelation machen zu dem, was ist denn vorher besser geworden. Weil wenn wir
Ja.
zum Beispiel Natmur anwenden in dem Punkt, was du genannt hast, von tiefe Trauer und erst diese tiefe Trauer besser wird, der Patient fühlt sich leichter und irgendwann folgen ihm dann auch die Schilddrüsenhormone, wenn das dann möglich ist, dann
Ja.
ist das ja zumindest eine Korrelation.
Genau, könnte man statistisch jetzt mal auswerten und
Ja, genau.
untersuchen. Das macht man dann im Studium.
Richtig, ja.
Ja, genau so ist es. Und das Schöne ist eben, gerade bei den Autoimmunerkrankungen bei Hashimoto, wie vorhin schon gesagt, die Schulmedizin, sie hat ja keine ursächliche Therapie. Die Patienten sind auf ihre Medikamente angewiesen und solange sie die erstmal nehmen, haben wir ja freie Bahn. Also wir können homöopathisch unterstützen und die Homöopathie hat die Kraft, diesen Autoimmunprozess zu stoppen und zum Umkehren zu bringen. Solange noch gesunde Schilddrüsenzellen vorhanden sind, kann die Schilddrüse sich wieder komplett regenerieren. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst, weil die Ärzte sagen, nee, geht nicht. Wir müssen sie
Ja,
jetzt regelmäßig
geht ja auch
anfassen.
aus Ihrer Sicht nicht, ne? Da haben Sie
Ja,
ja
ja.
mit Ihrer Sicht im Prinzip für sich recht, ne?
Ja, es ist so. Ich diskutiere da auch gerne mit meinem Schilddrüsenarzt. Aber der ist ganz toll, der ist auch ganz offen. Er lächelt immer sehr liebevoll, wenn ich über die Homöopathie rede. Er sagt immer, ich weiß nicht, was Sie da machen, aber Sie machen das gut. Und er schickt mir auch Patienten und im Gegenzug schicke ich auch meine Patienten zur Abklärung immer zu ihm.
Mega schön. Was ich hier noch interessant finde, ist, wenn man das mal so auf einen Nenner stellt, also sagen wir mal, ich nehme die Pille und ist jetzt in dem Fall, sagen wir mal, hypothetisch bewiesen, dass das davon kommt. Und beim anderen Fall, den wir daneben gestellt haben, diese Trauer, ne? Und
Ja.
nehmen wir auch mal an, dass es jetzt wie der Fakt in diesem Fall, dass es tatsächlich das ist, dann braucht es aber in beiden Fällen, damit eben so eine Heilung eintreten kann, eine Veränderung an dem Auslöser. Also, ne? In dem einen Fall braucht es dann eben aus meiner Sicht, oder kannst du mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, braucht es tatsächlich auch eine andere Art von hormoneller Interaktion und eine andere Form der Pille, oder das ganz Aufhören davon, um diesen Störfaktor aus dem System zu bekommen. Wenn du auf der anderen Seite es dann eher wichtig ist, sich mit diesem Kummerthema auseinanderzusetzen.
Das ist vollkommen richtig, wobei ich habe so viel Vertrauen in die Homöopathie. Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Frauen die Pille weglassen, aber es gibt auch Frauen, die sagen, nee, mache ich nicht. Mir viel zu gefährlich, mein Mann ist unzuverlässig, um Gottes Willen noch ein Kind geht nicht. Ich nehme die Pille weiter. Das sind für mich keine aussichtslosen Fälle. Ich sage mal, es ist schwieriger. Wir haben im Prinzip ein Heilungshindernis, aber wir schauen mal, wie stark es sich zeigt. Und ich mache trotzdem meine individuelle Anamnese, nehme alles auf. Und in manchen Fällen funktioniert es auch, dass trotz des Heilungshindernisses oder des Störfaktors die Schilddrüse sich regeneriert. Also auch das ist möglich. Aber weißt du, was spannend ist? Das finde ich wieder so faszinierend an der Homöopathie, dass sie ja auf allen Ebenen wirkt. Und
Richtig.
ich es schon oft öfter erlebt habe, dass Frauen dann sagen, also wissen Sie, ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so wohl mit der Pille. Ich habe so das
Ja.
Gefühl, die blockiert mich. Also ich fühle mich nicht mehr so frei und ich glaube, ich setze die jetzt ab. Also das ist wie so ein innerer Wunsch, weil sie merken, ohne es richtig formulieren zu können, ich fühle mich gemaßregelt, ich fühle mich unterdrückt, mein Hormonsystem wird in irgendetwas reingequetscht, wo es nicht hingehört. Und da merke ich dann immer, wie diese Heilung von innen wirklich sich zeigt. Und da muss ich gar nicht mehr diskutieren. Dann sind die Frauen selbstbestimmt und sie haben eine gesunde Schilddrüse.
Was ich manchmal die Theorie habe, wenn sowas funktioniert, ist, dass es eben dann ursächlich doch nicht 100% von dieser Pille kommt, sondern eben noch was anderes im Hintergrund ist. Das gibt ja jetzt enorm viele Möglichkeiten, müssen wir gar nicht jetzt alles aufmachen, die ganzen Felder, was da an Potenzial ist.
Möchte.
Da komme ich dazu, zu der Idee, weil ja oft, das haben wir heute schon ja auch besprochen auch, dass sich ja oft mehr Sachen ändern als nur die Schilddrüsenthematiken. Ne? Und manchmal kriegt man auch über den Heilverlauf, also mir geht es so, oft erst ein Verständnis davon, was der Patient überhaupt hat, indem
Ja.
dass ich sehe, was wird denn überhaupt besser. Ne? Wo ich
Ja.
denke, ach, da hat die Arznei gewirkt, da guck mal. Und plötzlich denkt man nochmal anders über den Fall nach und denkt, ach so. Naja, das macht ja dann natürlich nochmal ganz anders Sinn, die ganze Thematik.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Was ich gerade noch sagen möchte, Marvin, der Begriff ursächlich, ich würde ihn gern austauschen in es ist ein Auslöser. Ich glaube nicht, dass die Ursache alleine zum Beispiel in der Pille liegt. Es ist ja doch ein individuelles Reaktionsmuster mit Schwächen im System angelegt. Und wenn es die Ursache wäre, würde wahrscheinlich jede Frau Schilddrüsenprobleme bekommen. Und meines Verständnisses nach fällt dann quasi diese unterdrückende Maßnahme des Hormonsystems auf ein gegebenes Fundament, auf ein gegebenes Reaktionsmuster. Und diese Pille ist dann nur noch der Auslöser, der dazu führt, dass jetzt eine Schilddrüsenerkrankung kommt. Und was mir vorhin noch eingefallen ist, das habe ich ganz vergessen, Schwangerschaft führt auch häufiger dazu, dass danach oder auch in der Schwangerschaft die Frauen Schilddrüsenprobleme bekommen, weil einfach das Hormonsystem so gefordert ist, dass ich sage immer, der ganze Unterleib ist in Wallung und arbeitet in Höchstform und dann fällt die Schilddrüse, die muss so viel leisten und dann wird sie krank. Das ist ja jetzt auch ein Auslöser, auf den man vielleicht nicht unbedingt verzichten möchte. Eine Schwangerschaft oder auch eine zweite Schwangerschaft.
Ich weiß nicht, ob wir auch schon alles zu dieser spirituellen Einschätzung gesagt haben, aber vielleicht bringe ich noch mal ein anderes Wort damit rein. Vielleicht können wir das differenzieren oder du, für dich ist das auch dasselbe. Was wäre denn für dich der Unterschied zwischen der spirituellen Betrachtung der Schilddrüse und dieser Psychosomatik?
Sehr interessante Frage. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Spontan würde ich sagen, spirituell ist noch eine Ebene höher. Psychosomatik sagt, ich habe ein Thema, ein psychisches, eine Schieflage in der Psyche, die sich körperlich zeigt, wie zum Beispiel der Kummer oder die Trauer, oder ich kann meine Gefühle nicht äußern. Aber die Spiritualität oder diese Lebensaufgabe, das ist das, was mir schon mitgegeben wurde. Und der Kummer, die Psyche, die mich in eine Schieflage gebracht hat, die ist mir im Leben passiert. So würde ich es formulieren.
Finde ich einen guten Übergang, um ein bisschen in konkretere Fallbeispiele auch einzusteigen, wenn du magst.
Ja, können wir gerne. Also wie gesagt, es ist jetzt leider nicht so, dass ich sage, die fünf Mittel und wenn ihr die in der Abfolge gebt, damit sind alle Schilddrüsenerkrankungen vom Tisch. Es wäre schön, aber es ist, wie schon jeder Homöopath immer wieder sagt, es ist die Auswahl des homöopathischen Mittels erfolgt immer individuell nach den Symptomen des Körpers, des Geistes und des Gemüts, also die Gesamtheit des Menschen. Und wir haben sehr, sehr häufig tatsächlich bei Über- und Unterfunktionen und auch Autoimmunprozessen unsere großen Polykräste, die wir brauchen. Wie schon gesagt, Natrium, auch das Calciumcarbonicum, wäre dann auch typischerweise schon für eine Unterfunktion. Aber das kann genauso gut Lycopodium sein und alle großen Polykräste, die wir haben. Und ich habe eine Patientin, die ich schon seit 2017 immer wieder behandle. Also jetzt nicht mehr mit der Schilddrüse, die ist in Ordnung. Aber sie kam zu mir 2017. Jetzt fange ich mal mit einer Überfunktion an. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Hashimoto und Unterfunktion gesprochen. Die hatten Basedow gehabt und die Schilddrüsenwerte waren einfach, ja, die sind in die Höhe geschossen. Also sie hatte eine Herzfrequenz von über 100 und hat gezittert, hat abgenommen, tagtäglich fast ein halbes Kilo. Und sie hat dann Thyreostatika bekommen, also Schilddrüsenmedikamente vom Arzt, die Aktivität der Schilddrüse nach unten drücken. Aber dadurch, dass das schon das zweite Mal passiert ist, das wusste ich vorher nicht, haben die Ärzte gesagt, sie muss die Schilddrüse wahrscheinlich entfernen lassen. Das hat keinen Wert. Und das wollte sie auf keinen Fall. Und bei ihr, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dass ich noch ein paar andere Beispiele bringen kann, bei ihr stand im Vordergrund, dass sie sich aufopfernd um ihre Mutter kümmert. Die war teilweise blind und sie hatte auch einen sehr anspruchsvollen Job, musste dann aber sich, wie gesagt, auch immer musste, ne, sich um die Mutter kümmern, hatte noch mehrere Hunde. Und also nichts gegen Hunde, ich habe auch einen, also meine nur, dass sie eben sich auch um ihre Tiere gekümmert hat und sie war einfach ausgebrannt. Also die Schilddrüse brennt, wenn sie in der Überfunktion ist, ne? Der ganze Stoffwechsel verbrennt zu schnell, weil der Mensch einfach auch sich selbst verbrennt. Also man kann auch sagen, eine Überfunktion hat häufiger auch was damit zu tun, dass die Menschen dauerhaft über ihre Grenzen gehen, dass sie sich überbeanspruchen und sich das nicht zugestehen, eine Pause zu machen. Und es gab dann bei ihr eben auch noch ein Thema mit ihrem Vater, der schon lange gestorben war. Und das war eben tatsächlich dieser lange unterdrückte Kummer, war in der dienenden Rolle für die Mutter, hatte, was dann auch wieder sehr spannend war, trotz der Überfunktion eher eine Verstopfung, hatte großes Verlangen nach Salz, eine Unverträglichkeit gegen die Sonne. Und dann waren wir ganz schnell bei Natrium. Das Mittel hat sie täglich in der aufgelösten Form, also in Wasser aufgelöst, genommen, die C200. Und das war wirklich so schön zu sehen, weil nach 3 Wochen rief sie mich an und hat gesagt, sie nimmt zu. Also ihre Gewichtsabnahme ist gestoppt und sie nimmt zu und es gefällt ihr eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, sie soll sofort zum Arzt. Und die Schilddrüsenwerte hatten sich in dieser kurzen Zeit wieder reguliert und stabilisiert. Und dann wurde eben die Thyreostatika reduziert in Absprache mit dem Arzt. Und wir konnten die Schilddrüse innerhalb von 3 Monaten so stabilisieren, dass sie wieder in Normalfunktion war. Muss aber dazu sagen, 2 Jahre später ist sie nochmal in eine Überfunktion gekommen, weil sie sich wieder überfordert hat. Sie hat dann eine große Auslandsreise geplant, wollte vorher alles perfekt machen. Und dann hat die Schilddrüse wieder gesagt, hallo, ist mir alles zu viel. Und es war wieder Natrium, was ihr geholfen hat. Dann habe ich einen sehr schönen Fall von Hashimoto. Da sind wir jetzt in der Unterfunktion im Autoimmunprozess. Und das war eine junge Frau. Und da hat Thuja sehr gut geholfen. Ich greife jetzt mal vorne weg. Thuja ist ja so ein Mittel, das oft einfach immer so pauschal als Impfmittel angesehen wird, ne? Aber Thuja hat so eine große Wirkbreite für mich. Und das war eine Patientin, die, du hast ja jetzt auch gerade einen tollen Podcast über die Miasmen gemacht. Also sie war eben klassischerweise in der Psychose, hatte generell schon viele Unterleibsprobleme, viel Ausfluss, immer wieder Entzündungen, Menstruationsbeschwerden. Sie hat nicht verhütet, also es war nichts unterdrückt, hatte trotzdem viel Menstruationsbeschwerden. Und war einfach jemand, die sich selbst überhaupt nicht mochte. Also sie hat ein ganz geringes Selbstwertgefühl gehabt und war eine tolle junge Frau, ist aber kaum weggegangen, war wirklich so ein Einzelgänger. Und dann ist ja einfach das Schöne in der Homöopathie, wenn man dann noch so ein bisschen von Kopf zu Fuß abfragt, dann kamen noch die Warzen dazu, die sie an den Füßen hatte. Und ich habe ihr dann Kopfschmerzen hatte, sie Migräne. Also da kamen dann so eins zu eins diese typischen Thuja-Symptome noch dazu. Da war aber auch natürlich noch eine lange Geschichte in der Familie mit. Ja, sie wurde nicht gesehen, sie hat sich selbst nicht gesehen, wurde unterdrückt und hatte sich dann von ihrem damaligen Partner getrennt. Es war auch eine sehr unglückliche Beziehung und dann ist die Schilddrüse in die Fehlregulierung gegangen. Und das finde ich auch manchmal spannend, dass man denkt, der Mensch hat eigentlich den richtigen Schritt gemacht und jetzt manifestiert sich's körperlich.
Wie
Also
in der
man
Entspannung, ne? Gibt ja
Ja,
einige, die so wie in den Ferien immer krank werden.
ja. Also man sagt ja auch, wenn eine Krankheit ist oft die Lösung. Also der Körper ist schon in der Lösung, auch wenn es für uns dann unangenehm wird. Und so habe ich es bei ihr wirklich gespürt. Und sie hat Thuja bekommen. Bei ihr habe ich Thuja, ich habe mit der C30 angefangen, Trockengabe, bin dann aber nach 2 Wochen auf die C200 gegangen und es hat ein bisschen länger gedauert. Sie hat Thuja C200 trocken dreimal die Woche genommen, also es wollte keine Auflösung, also ich bin jetzt nicht, habe es nicht hochgeklopft. Und nach 3 Monaten hatte sie dann wieder einen Schilddrüsentermin. Und die Werte waren, also der TSH, der war bei 1,2, eigentlich ein idealer Wert. Der war
Ja.
vorher ich habe vorher noch geguckt, er war bei 3,8 vorher gewesen, hatte sich dann reguliert auf 1,2. Und in Absprache mit dem Arzt wurden dann eben das L-Thyroxin, das sind synthetische T4, langsam reduziert und die Schilddrüse hat nie mehr gemuckt. Also es ist wirklich dankbar. Und das Schöne ist, gerade bei den Schilddrüsenerkrankungen, wir haben so zuverlässige Blutwerte,
Ja.
wir haben, was du vorhin schon gesagt hast, diese objektive Betrachtung. Und wenn ich ein Mittel habe und die Patientin sagt, mein Schlaf ist besser und ich fühle mich gut und ja, meine Gelenkschmerzen sind besser geworden, aber wenn ich nicht an die Schilddrüse rankomme, wenn ich sehe, die Laborwerte sind schlecht, dann habe ich einfach einen zuverlässigen Parameter, dass ich sage, ich habe noch nicht das optimale Mittel. Ich habe ein ähnliches Mittel, aber nicht das ähnlichste. Und das finde ich klasse. Also Schilddrüsenerkrankungen finde ich wirklich dankbar für die Homöopathie.
Ja, sehr schön. Da haben wir mit zwei Fällen, glaube ich, einen schönen Eindruck bekommen. Zum Schluss wollen wir noch über ein ganz spezifisches Mittel reden, haben wir im Vorgespräch besprochen.
Ja, ist mir auch gerade wieder eingefallen. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Wie wir es formulieren.
Ja, grundsätzlich ist ja dieser Podcast, die Leute den öfter hören und so weiter, ist ja keine Einladung dazu, sich in irgendeiner Form jetzt selber zu behandeln mit irgendeinem dieser Mittel, ne? Sondern soll ja einen Eindruck davon vermitteln, was möglich ist, ne? Und den Leuten auch Hoffnung zu machen, ohne ihnen falsche Vorstellungen zu machen. Und wenn wir so ein bisschen tiefer reingehen, wie jetzt mit den Fällen oder Mittelnamen oder wenn wir Mittel vorstellen oder so weiter, ne? Dann geht es ja nie darum, dass das nachher eine Selbstbehandlung nach sich zieht. Ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ah, das passt mir noch gut, das könnte mir gut helfen, dann ist es wie beim Arzt absolut wichtig, eine adäquate Fachperson aufzusuchen und sich die Arznei nicht selber zu bestellen und dann da selber rumzudoktern mit, weil wie wir gehört haben, gibt es verschiedene Arzneimittel, die da praktikabel sind oder die benutzt werden müssen. Und insofern wollten wir das einfach vorneweg stellen, wenn wir ein bisschen näher auf eine Arznei eingehen, dass das wirklich keine Einladung, Aufforderung oder Empfehlung wäre, sich damit selber zu behandeln. Im Gegenteil, wenn man zum Beispiel so Arzneien dann sogar falsch zu oft oder in einer komischen Dosierung einnimmt, kann das sogar zu Arzneimittelprüfungen führen. Das haben wir im Podcast immer mal wieder auch erwähnt.
Hast du wunderbar formuliert. Nein, und ich möchte einfach nochmal im Vorfeld sagen, so wie wir es auch schon erwähnt haben, die Schilddrüse hat so einen tiefgreifenden Einfluss auf alle Körperprozesse, dass es eben dafür gar kein spezifisches Mittel geben kann, weil es
Ja.
immer über die Gesamtheit geht. Und wie jetzt schon mehrfach erwähnt, ich habe mich eben auch sehr intensiv mit mir beschäftigt, nachdem ich mit Anfang 30 wusste, ich muss jetzt meine Schilddrüsentabletten die nächsten 60 Jahre weiternehmen oder regelmäßig einnehmen, habe ich mich natürlich auch mit den Nebenwirkungen beschäftigt und habe dann auch mit meinem Schilddrüsenarzt gesprochen, der da auch sehr offen war und habe gesagt, ich möchte gern einfach versuchen, wie ich am optimalsten mit der synthetischen Unterstützung und der klassischen Homöopathie leben kann. Und bin eben auch sehr offen, sehr neugierig und auch ein bisschen experimentierfreudig. Und ich habe mir dann das Mittel Thyroidinum genauer angeschaut. Thyroidinum ist so ein Zungenbrecher, aber kommt eben vom medizinischen Namen Thyroidea, das ist unsere Schilddrüse. Und in der Ursubstanz ist Thyroidinum aus dem Schilddrüsengewebe von Kälbern, Schafen oder auch von Schweinen gewonnen. Und daraus wird ein homöopathisches Mittel hergestellt. Also es ist eine sogenannte Sarkode, eine Ursubstanz aus einem gesunden lebendigen Material, egal ob tierisch oder menschlich. Und ich nehme schon jetzt seit einigen Jahren Thyroidinum in einer D2, also in einer ganz niedrigen organotropen Dosis ein. Und was ich persönlich sehr spannend finde, ich habe ja gar keine Schilddrüsenzelle mehr. Und trotzdem nehme ich jetzt Schilddrüsengewebe ein. Das kann ja eigentlich nirgendwo bei mir andocken. Und trotzdem konnte ich zusätzlich nochmal, auch trotz guter homöopathischer Einstellung mit meinem Konstitutionsmittel, konnte ich meine Schilddrüsendosierung nochmal, also die synthetische Schilddrüsenhormondosierung, reduzieren. Das heißt, diese Einnahme hilft meinem Körper möglicherweise die L-Thyroxin-Schilddrüsenhormone besser zu verstoffwechseln. Also ich finde diesen Gedanken auch sehr spannend, dass man jetzt mit einem Mittel nicht im Körperlichen, also in einem Organ unterstützt, sondern dass eben auch Medikamente, die man einnimmt, dass die über die Leber nochmal besser verstoffwechselt werden können. Das ist eine Hilfe, dass die Leber auch geschont wird und dass vom Optimum her einfach so viel dem Körper zur Verfügung gestellt wird, dass es ihm besser geht. Und das kann man jetzt, könnte man jetzt natürlich auch noch auf viele andere Mittel ausbreiten. Aber das Thyroidinum gebe ich nicht pauschal bei jedem Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion dazu. Aber ich gebe es auch, wenn die Menschen sagen, ich vertrage meine Schilddrüsentabletten nicht gut, um da einfach ein bisschen zu unterstützen. Und ich habe damit sehr gute Erfolge, aber ich wäge es immer individuell ab. Und es sollte nur bei Unterfunktion gegeben werden. Bei einer Überfunktion habe ich ja sowieso zu viel Hormone.
Richtig, ja.
Also da hilft es nicht. Und das ist für mich wirklich so eine Entdeckung. Und wie gesagt, ich habe es dann eben bei mir über Jahre hinweg ausprobiert. Ich hatte erst mit einer D6 angefangen, dann bin ich auf eine D4 und jetzt bin ich auf einer D2 und habe damit den besten Erfolg. Und das Mittel ist jetzt nicht unbekannt in der Homöopathie
Nein.
an sich, Thyroidinum. Es wird zum Beispiel auch in einer höheren Potenz für Kopfschmerzen, für Schwangerschaftserbrechen, also sehr hartnäckiges Schwangerschaftserbrechen, für weitere Probleme in der Schwangerschaft gegeben, auch bei der Entbindung, wenn es da Komplikationen gibt, kann es möglicherweise einen Einsatz haben bei Magenbeschwerden, Hauterkrankungen, Pankreasprobleme. Also ich formuliere es jetzt ganz pauschal, aber dass man einfach sieht, Thyroidinum an sich ist ein großes Mittel, das auch sehr tiefgreifend wirken kann und in dieser niedrigen organotropen Dosierung eben hilfreich für möglicherweise vorhandenes Schilddrüsengewebe, aber eben auch für die Verstoffwechselung der synthetischen Hormone hilfreich sein kann.
Auch wenn es natürlich nicht ganz dasselbe ist, aber was die Leute ja vielleicht kennen, wenn sie sich jetzt mit der Art nicht so genau auskennen, ist ja das Prinzip, wenden wir im Prinzip auch an beim Schüsselsalz. Das
Ja.
funktioniert ja nach einem ähnlichen
Ja.
Gedankengut auch und mit einer ganz ähnlichen Dosierung und mit einem sehr ähnlichen Effekt, finde ich, von dem, wie du es jetzt erklärt hast.
Hast du recht, ne? Wenn man einfach sagt, man braucht ein bisschen mehr Magnesium, dass man über die Nummer 7 einfach dem Körper hilft, besser Magnesium über
Richtig.
die Nahrung aufzunehmen, ne? Und zu
Ja, genau.
verstoffwechseln. Ja, das
Ja, sehr
stimmt.
interessant. Also ich denke, das ist ja genau das, warum wir auch so ein bisschen beide schwärmen von dieser wissenschaftlichen Ansatz von der Homöopathie. Vielleicht nicht unbedingt, um jetzt noch die 500. Studie durchzuführen, die dann vielleicht auch wieder von den Kritikern zerrissen wird oder man sich jahrelang dann dafür rechtfertigen darf. Von ihrer Basis trotzdem gegen die Homöopathie stimmen. Also ne, aber in der Art
Ja.
für die Homöopathie inhaltlich, ne, weiter Forschung zu betreiben, das finde ich halt ultra erstrebenswert, ne? Und solche Sachen wie das MMPP, wo wir nochmal einen ganz tollen Einblick bekommen haben in Tuya, ne, oder solche Sachen dann vielleicht in einem größeren Stil, muss ja jetzt nicht der Riesenstil sein mit 100.000 Teilnehmern, ne, aber in einem größeren Stil, das unter kontrollierten Bedingungen mit Thyroidinum D2 mal auszuprobieren bei Schilddrüsenunterfunktionen, bei komplett kooperierten. Also wenn sowas dann auch die Fachkräfte dafür besitzt, die dann gelernt haben, wissenschaftliches Arbeiten, dann wird wahrscheinlich am Schluss immer das Individualitätsgesetz gewinnen, bin ich ziemlich sicher, ne? Dass wir
Aber
auch da sehen, dass es individuell anwendbar ist, aber wie wir bei den Schüsslersalzen sehen, wird es eine große Gruppe trotzdem geben, denen das dann auch hilft, ne? Und wenn man sowas hat, selbst wenn es dann von außerhalb der Homöopathie nicht anerkannt wird, für uns Homöopathen ist es ja einfach wahnsinnig wichtig, solche Tipps nicht nur so überliefert zu bekommen, wie so eine Art, ich habe da mal einen Guru kennengelernt auf meinen Reisen, der hat gesagt, mach das mal so, ne? Sondern wir haben
ja.
einfach dafür auch soweit nötig und möglich wissenschaftliche Ergebnisse.
Ja, und ich glaube auch, der Gedanke kam mir eben noch, als du gesprochen hast, dass wir ja heutzutage auch so viele Patienten haben, die eben operiert sind. Es geht jetzt nicht nur um die Schilddrüse, auch andere Organe, die
Richtig, ja.
fehlen. Und die können wir ja trotz bester Homöopathie nicht ersetzen. Da ist ja immer so ein Bug im System, ne? Es
Ja.
läuft nicht mehr ganz rund. Also ich sehe unseren Körper immer wie so ein Uhrwerk mit lauter kleinen Zahnrädchen, die ineinander greift. Und da fehlt dann die Schilddrüse und dann hängt es immer. Oder da fehlt die Galle oder die Prostata oder die Eierstöcke, der Uterus und was wir uns alles rausnehmen lassen, die Mandeln, die Polypen. Und da hängt es irgendwie. Und natürlich ist das große individuelle Mittel das Beste. Aber wenn man dann einfach auch auf die Schulmedizin angewiesen ist, auf Medikamenteneinnahme und diese dann eben nochmal organotrop mit bestimmten Mitteln, kleinen Mitteln in der Tiefpotenz unterstützen kann, das finde ich prima. Also das ist immer nochmal so ein, ja, dass es für mich im Bild einfach runterläuft. Da ist, glaube ich, auch ein ganz großer Forschungsbedarf da, weil die Menschen eben ja mittlerweile doch mit vielen Medikamenten, die sie nicht absetzen können, auch zu uns kommen.
Ja, schön. Also ich fand unser Gespräch wieder sehr weitreichend, breit und interessant. Vielleicht finden wir noch einen guten Abschluss. Wollen wir das nochmal zusammenfassen, was unsere Punkte heute waren?
Ja. Möchtest du?
Also ich
Soll
finde, das, was so ein bisschen durchscheint, ist ja immer, wenn wir über Homöopathie reden, ist ja im Prinzip der Subtext immer dasselbe. Es ist nachher individuell und es ist ein Haufen mehr möglich, als was wir so meinen. Das ist vielleicht also eine sehr saloppe Zusammenfassung der Zwischentöne von solchen Folgen, die ich ja jetzt schon sehr oft aufgenommen habe und finde, dass der Subtext von so den Interviews eigentlich immer derselbe ist. Ne? Was schön ist, ne, weil dadurch auch die Botschaft ja vermittelt, wenn wir auch Experten dabei haben wie dich, die das sagen, was ich auch sonst vermittelt habe im Podcast. Da sind wir uns ja dann irgendwie einig. Und auch, dass der Ansatz eben individuell ist, das bleibt auch gleich. Aber was ich sehr interessant finde, dass wir, was für mich auch neu war, dass wir die Schilddrüse auch heute mal aus einer, sag ich mal, biologischen, medizinischen Sicht gesehen haben, in einem ganzheitlichen Blick. Ne? Ich meine, wir kennen vielleicht alle diese Hormonkreisläufe. Ich kenne zum Beispiel die Schilddrüse als Stellvertreterdrüse, ne? Der Stehvorsitzende von so einer Firma und so weiter. Aber dass man auch nochmal versteht, dass dieser ganzheitliche Blick, der ist ja nicht von der Homöopathie einfach draufgelegt, ne, dass wir dem das jetzt überhelfen und so weiter und sagen, ah nein, das sind doch keine Einzelteile, das ist ja so ein ganzheitlicher Blick, dass man oft der Meinung ist, das ist so ein homöopathischer Blick auf das, sondern das ist biologisch aus meiner Sicht ja viel näher an der Wahrheit, als das in Einzelteile zu hinterlegen und der Meinung zu sein, ja komm, raus mit der Schilddrüse, macht ja nichts. Nehme ich halt einfach irgendwelche Hormone und gerade ein Organ, was so zyklisch funktioniert, mit einer gleichbleibenden Dosierung zu behandeln, ist ja auch schon vom Ansatz her ein bisschen seltsam. Also ich finde, das war für mich auch das bisschen Highlight dieser Folge, neben den tollen Fällen natürlich, wo wir nochmal verstanden haben, dass wir das, wenn wir das medizinisch-biologisch im Kern auch mehr verstehen, dass wir eben verstehen, dass dieser ganzheitliche Ansatz eben kein anthroposophischer ist oder homöopathischer oder spiritueller, sondern biologischer.
Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ja, du hast recht, ich musste am Anfang so lachen. Ja, wir Homöopathen, wir haben ein Thema und unterm Strich kommt immer raus, ja, es geht immer nur um die Individualität, anders haben wir keine Chance. um anständig homöopathisch zu behandeln. Und das ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen ermüdend für die Menschen, die Interesse an der Homöopathie haben. Aber ich hoffe, dass es auch immer wieder rüberkommt. Homöopathie ist so viel mehr als ein Mittel, ein passendes Mittel zu suchen. Wir sind so viel mehr als Homöopathie. Wir sind so ein Wunderwerk eingebettet in unserer geistigen Haltung, in unserer emotionalen Haltung, körperlich auch, was wir als Rucksäckchen miasmatisch von unseren Vorfahren mitbekommen haben. Und dieses dreidimensionale oder vierdimensionale bunte Wunderwerk zu analysieren und dann in ein homöopathisches Mittel umwandeln zu dürfen, das ist so spannend. Und auch wenn es viel Arbeit ist, ich finde, es lohnt sich. Und wenn man dann auch mal versucht, ein bisschen was zusammenzufassen oder zu sagen, jetzt die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ, nicht nur auf der körperlichen, biologischen Ebene, auch auf der emotionalen und auf der geistigen Ebene. Vielleicht, dass man eben über die Organsysteme sich noch besser versteht und dann wird die Suche nach dem homöopathischen Mittel vielleicht nicht mehr ganz so komplex und schwierig sein.
Schön. Vielen Dank, Christine. Ich habe es wieder extrem genossen, mit dir zu sprechen. Deshalb will ich dich wieder einladen. So einfach ist das. Ne? Spätestens, wenn du dann Doktor, Professor Dr. Heckmann bist. Ne? Also
Das wird noch
spätestens
ein
dann.
bisschen dauern.
Ja, aber
Ja.
allerspätestens dann. Ne? Dann müsste ich dich wahrscheinlich wieder mit Sie anreden.
Ich bitte darum, immer
Ne?
mit dem tollen Titel, bitte.
Wozu hat man sonst einen Doktor? Gell?
Doktor Rea Medik.
Ja, das finde ich fantastisch. Ja.
Oh nein, aber ich gebe es einfach mal wohlwollend
Ja,
ins
super.
Feld, ohne anmaßend zu klingen.
Nein, nein,
Und
das
dafür
haben,
vielen
glaube ich, alle
Dank.
als humoristische Einlage verstanden. Also,
Sorry.
ja,
Nein,
in diesem Sinne,
Marvin.
vielen Dank. Schön, warst du wieder dabei.
Ich
Und ich
danke
hoffe,
dir.
ja.
Sorry, jetzt
Nein,
grätsche
sag.
ich danke dir von Herzen für diese wunderbare Gesprächsführung, die einfach immer mit so viel Herz und Humor, aber doch Tiefgang und Aufmerksamkeit gespickt ist. Du hast einfach die Gabe, einen immer genau da abzuholen, wo man steht und dann eben auch die Bälle hin und her zu spielen. Also es ist ja, es ist einfach erfüllend und macht wahnsinnig viel Spaß, auch solche schweren Themen oder auch Krankheitsthemen auf dieser Ebene teilen zu dürfen. Ganz lieben
Danke.
Dank dafür.
Ja, ich danke dir auch und danke auch unseren Zuhörern, dass sie bis zum Ende durchgehalten haben.
Ja.
Und freue mich sehr, dass wir auch dieses Thema in unserer Serie mit einbinden konnten, dank dir. Und wünsche euch jetzt alles Gute, viel Spaß beim Selbstausdruck, ein erfülltes Leben zu führen und dass auch die schöne Botschaft, wenn wir noch auf der anderen Seite gehen, ist eigentlich, es ist auch nie zu spät, gell?
Genau so ist es. Einen ganz lieben Gruß an die Außenwelt, die jetzt wirklich so tapfer zugehört haben. Lieben Dank.
Alles Gute, ciao.
Tschüss.